Hier ist Faktisch, ein Podcast der Hans-Seidel-Stiftung.
Wenn man über das allgegenwärtige Thema Corona nachdenkt, dann fragt man sich vielleicht irgendwann mal, was sollen eigentlich Zahlen und Statistiken damit zu tun haben, beziehungsweise welchen Beitrag können sie leisten zur Eindämmung der Pandemie? Wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, dann stellt man schnell fest, doch ja, das hat sehr viel mehr mit dem Thema zu tun, als man möglicherweise glauben könnte. Was also läge näher, als mit jemandem zu sprechen, der sich mit Zahlen und Statistiken besser auskennt als alle anderen oder sagen wir zumindest die meisten anderen im Freistaat Bayern. Dr. Thomas Gössl ist Präsident des Landesamtes für Statistik und er ist unser Premierengast in Faktisch, dem neuen Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Sie bekommen uns überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auf der Homepage hss.de. Die Redaktion dieses Podcasts hatte Susanne Schmidt. Mein Name ist Christian Jakubetz. Ich bin Ihr Gastgeber bei diesem Podcast und ich wünsche spannende und erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Gössl, die Pandemie in Bayern, in Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt, die geht ja jetzt inzwischen schon einige Monate. So 3-4 Monate kann man inzwischen von einem Pandemiegeschehen sprechen. Und man kann auch davon sprechen, dass es sowas wie einen Alltag gibt. Wie sieht denn Ihr Alltag während dieser Corona-Pandemie aus?
Mein Alltag sieht anders aus, ziemlich anders als vorher. Und das liegt daran, wenn ich nochmal zurückblicke auf den Anfang März, dass wir sehr schnell in den Krisenmodus übergehen mussten. Ich hatte Anfang März meine letzte Dienstreise nach Berlin, habe da den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen getroffen. Und die hatten schon Heinsberg zu dem Zeitpunkt und habe ihn einfach gefragt, wie hat sich IT-NRW, also in Nordrhein-Westfalen ist das Statistische Amt gleichzeitig auch IT-Dienstleister des Landes, wie hat sich IT-NRW aufgestellt? Und mit diesen Infos bin ich am Tag drauf zurückgekommen und habe hier ein erstes Gespräch geführt mit den Akteuren, die eben für Personal, Haushalt, Hausverwaltung, IT zuständig sind. Und das Gespräch wurde eröffnet mit dem Satz, wir haben einen Verdachtsfall, das Ergebnis wird in 2 Tagen vorliegen. Und damit war klar, wir haben jetzt nicht lange Zeit, um uns da zu unterhalten, wie wir unsere Pandemieplanung aufstellen, sondern wir haben sofort die Organisation aufgezogen, die Meldewege bestimmt, Erreichbarkeiten, dass man auch nachts und am Wochenende erreichbar ist, geklärt. Und wir haben die ganzen internen Maßnahmen besprochen, was tut man bei einem Verdachtsfall, was tut man, wenn wir einen Infektionsfall in der Behörde haben? Und das war mir schon ganz, ganz wichtig. Es war totaler Stress damals, aber es ist ganz gut gelaufen. Wir haben auch sofort den Personalrat mit eingebunden. Die waren immer bestens informiert und die Kolleginnen und Kollegen sind alle über Internet informiert worden. Also das war so der schnelle Einstieg in diese Corona-Krise im Landesamt für Statistik. Und gleich danach folgte dann als klassische wichtige Aufgabe des Landesamts für Statistik die Kommunalwahl in Bayern. Wir hatten am 15. März, das haben Sie ja auch gesehen, noch im Grunde einen halbwegs normalen Wahltag mit Urnenwahl für die meisten und Briefwahl wie üblich, wenn man nicht konnte. Und wir im Landesamt stellen am Wahlabend dann immer das vorläufige Ergebnis zusammen aus den Meldungen der Landkreise und der Städte und der Gemeinden über 10.000. Das haben wir da noch mit einem großen Personalstab gemacht in unseren Wahlräumen, die wir dann beim ITDLZ in München immer benutzen. Und am nächsten Tag versucht auch sofort unseren sehr gefragten Bericht rauszugeben. Wir haben dann 2 Wochen später eine völlig andere Situation gehabt. Die Stichwahlen wurden als Briefwahl durchgeführt. Die Landkreise und die Gemeinden haben sofort gesagt, sie wollen gar nicht am Wahlabend voll auszählen, sondern werden sich da Zeit lassen. Damit war auch klar, diese Aufgabe am Wahlabend, die vorläufigen Ergebnisse zu sammeln und zu veröffentlichen, tritt in den Hintergrund. Und wir haben und wir konnten auch mit einem ganz reduzierten Personalstamm dann hier in Fürth arbeiten, unter Beachtung aller Abstandsregeln. So war unser Einstieg und das ist tatsächlich das, was den Alltag heute beschreibt. Wir sind sehr schnell rübergegangen und versuchen seitdem, uns in diesem Alltag zurechtzufinden.
Jetzt sind Sie ja mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik auch mit dem Corona-Tracing, ich betone das extra nochmal, mit dem Corona-Tracing in Bayern beauftragt. Um ehrlich zu sein, am Anfang dachte ich immer Tracing und Tracking, aber da kommen wir später noch drauf, da fehlt einfach nur ein Buchstabe und es sei immer dasselbe. Habe inzwischen gelernt, dass das nicht so ist. Aber bleiben wir nochmal beim Corona-Tracing, dass Sie jetzt im Bayerischen Landesamt für Statistik für Bayern machen. Wie genau sieht denn da Ihre Aufgabe aus? Was machen Sie da?
Ja, beim Corona-Tracing muss man das auch ein bisschen einordnen. Das Landesamt für Statistik ist Teil der inneren Verwaltung in Bayern, neben Regierungen, Landratsämtern, auch den Gesundheitsämtern. Wir sind als Behörde unmittelbar dem Innenministerium nachgeordnet und so haben auch wir im Landesamt für Statistik unseren Beitrag geleistet, wie die Kollegen beim öffentlichen Gesundheitsdienst oder in den Stäben des Katastrophenschutzes. Und weil wir natürlich hier in Fürth, in Mittelfranken, eine große Staatsbehörde sind, sind wir beauftragt worden, die Gesundheitsämter in Mittelfranken zu unterstützen. Das kam schon sehr früh im März, dieser Auftrag. Und wir haben da alle möglichen Formen der Unterstützung gewählt, wie sie eben gerade gefordert waren. Wir haben zuerst Kolleginnen und Kollegen abgeordnet an die Gesundheitsämter. Die haben dort tatsächlich sofort dieses Kontaktpersonenmanagement mit übernommen. Wir haben Bürger-Hotlines übernommen, hier vom Gesundheitsamt beim Landratsamt Fürth, das für den Landkreis und die Stadt Fürth zuständig ist und dann später noch in Weißenburg-Gunzenhausen. Und jetzt sind wir intensiv drin in einer Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg beim Contact Tracing und Tracking in diesen CTT-Teams. Und das alles, und das war mir ganz wichtig, haben wir mit Freiwilligen gemacht, denn für mich war das klar, das ist wichtig, hier Freiwillige zu finden, die dann auch bereit sind, außerhalb der normalen Dienstzeiten zu arbeiten, auch am Wochenende zu arbeiten und gute Arbeit leisten, weil sie es freiwillig machen. Und ich bin den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus wirklich dankbar. Wir haben zu jedem Zeitpunkt die Freiwilligen gefunden, die wir gebraucht haben. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass das wirklich gut gelungen ist, diese Aufgaben alle zu besetzen und auch bedienen dann.
Reden wir doch noch mal kurz über den Unterschied zwischen Tracing und Tracking. Der ist ja, was ich gelernt habe, mehr als der eine Buchstabe, den das Wort Tracking mehr hat, nämlich das K. Tracing und Tracking, können Sie es ganz kurz erklären, was genau der Unterschied ist?
Also ich denke, man sieht es am besten, wenn man sich den Prozess anschaut. Das allererste ist natürlich, wenn wir eine Infektion bestätigt bekommen, und das kommt ja immer in der Früh rein mit den Testergebnissen, dann ist es das Wichtigste, die Kontaktpersonen zu dieser infizierten Person aufzuspüren, das klassische Tracing. Und das ist wirklich die allererste Arbeit und das muss schnell geschehen. Das ist ganz wichtig. Ab dem Zeitpunkt, wo der Test im Gesundheitsamt oder jetzt bei uns ist, muss da schnell gehandelt werden und tatsächlich auch einiger Spürsinn aufgewandt werden, um die Kontaktpersonen zu finden, denn nicht immer hat der oder die Infizierte sozusagen alle Namen und Telefonnummern parat, um die wir dann anrufen müssen. Und das Zweite, und das kommt dann danach, wenn wir die Kontaktpersonen haben, dann ist es natürlich entscheidend, sie, Kontaktpersonen, zu informieren, schnell zu informieren, auch die Quarantäne auszusprechen, soweit erforderlich, und das Ganze schriftlich zu bestätigen und dann die Kontaktpersonen zu begleiten, während dieser üblichen zweiwöchigen Quarantänezeit zu begleiten, immer wieder nachzufragen, verspüren Sie Symptome, gibt es irgendwie Anlass zur ärztlichen Abklärung oder zum Test. Also all das ist dann der weitere Fortgang. Aber das allererste ist wirklich, den Kreis der Kontaktpersonen so schnell wie möglich zu beschreiben.
Wie sieht denn das dann konkret aus? Also wer beschreibt denn da was? Wer spricht mit wem? Also wer interviewt beispielsweise den potenziellen Covid-19-Fall zu seinen Kontaktpersonen und wie arbeiten Sie dann mit den Gesundheitsämtern zusammen? Weil das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und gibt es eigentlich eine Zahl, wie viele Fälle man in Bayern schon zurückverfolgen konnte?
Also wenn wir es mal vom tatsächlichen Ablauf anschauen, ist es so, der erste Ansprechpartner bei einer Infektion ist natürlich der Infizierte selber. Mit dem nimmt man Kontakt auf und befragt ihn nach seinen Kontaktpersonen. Teilweise, wenn das Infektionsfälle waren in Unternehmen, in Behörden, dann konnte man da auch mit diesen Stellen Kontakt aufnehmen und fragen, mit wem war der zusammen oder sie zusammen. Aber erste und wichtigste Auskunftsperson ist und bleibt der Infizierte. Und dann hangelt man sich weiter. Also man ruft dann tatsächlich diese benannten Personen an, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil eben keine Telefonnummer zur Verfügung steht. Da können wir dann zurückgreifen auf die Möglichkeiten, die wir haben, um eben solche Adressen, Erreichbarkeiten zu ermitteln, und hangelt sich auch weiter. Wir hatten auch Fälle, das ist uns selbst in unseren Bürger-Hotlines passiert, dass die Kontaktpersonen sich ganz selbstständig bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie haben gehört, ihr Freund XY ist positiv getestet, sie waren mit dem in den letzten Tagen zusammen, und zwar in dieser üblichen Art und Weise, mehr als 15 Minuten mit so einem Face-to-Face-Kontakt unter 2 Meter, unter 1,50 Meter. Und sie wollen sich melden. Und wenn die sich selber gemeldet haben, sind die natürlich auch sofort aufgenommen worden in dieses Kontaktpersonenmanagement.
Jetzt gibt es ja seit ein paar Wochen die Corona-Tracing-App. Auch hier betonen wir nochmal den Unterschied zwischen Tracing und Tracking. Die Corona-Tracing-App der Bundesregierung mit inzwischen etlichen Millionen Downloads. Ich habe mal irgendwo gelesen, damit die funktionieren kann, müssten ungefähr 15% aller Bundesbürger sie auf einem Smartphone installiert haben. Was denken Sie, ist diese Tracing-App für Sie dann eine spürbare Erleichterung bei dieser detektivischen Arbeit, die Sie da jeden Tag leisten müssen? Kann man mit so einer Tracing-App die infizierten Zahlen wirklich messbar nach unten bringen? Oder ist so eine freiwillige App bestenfalls eine Ergänzung in einem Portfolio von vielen anderen Instrumenten?
Also ich denke, die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Die Tracing-App wird nicht das Allheilmittel sein, aber sie kann natürlich schon beitragen dazu, diesen Zeitraum, bis man die Kontaktpersonen gefunden hat und ins Management aufnehmen kann, ins Tracking aufnehmen kann, zu verkürzen, weil eben die Leute selber erfahren, sie waren in einer Risikosituation mit einer infizierten Person und sich dann selber melden bei uns. Und das würde ich nicht unterschätzen. Das kann einen ganz wichtigen Beitrag leisten, um einfach diese Zeit, bis wir der Kontaktperson sagen können, du hattest Kontakt mit einem Infizierten und du musst jetzt in Quarantäne, zu verkürzen. Und das wiederum reduziert natürlich die Zeit, wenn die selber sich infiziert haben, wo sie infektiös durch die Gegend laufen. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das schon eine wichtige Rolle spielt. Voraussetzung natürlich, dass möglichst viele Leute die App runterladen und auch nutzen. Aber da waren ja die Zahlen jetzt gerade in den ersten Tagen doch ganz erstaunlich hoch. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass so in der Bevölkerung bei Leuten wie Ihnen, wie mir, aber bei allen Leuten im Grunde schon ein klarer Wille da ist, mitzumachen, um wirklich das zu tun, was vernünftig getan werden kann, um diesen Virus einzudämmen und nicht nochmal so hoch gehen zu lassen, wie wir es im März, April hatten.
Nun kann man über das Thema Corona relativ schlecht reden, ohne dass man auch den ökonomischen, den wirtschaftlichen Aspekt des Themas anspricht. Können Sie schon absehen als Leiter einer Statistikbehörde, welche Auswirkungen das Virus, die Pandemie auf den Freistaat Bayern in Sachen Wirtschaft haben wird?
Ja, also wir können das soweit absehen, wie die Konjunkturstatistiken jetzt uns amtliche Daten liefern. Wir hatten ja so ganz am Anfang eine Phase, wo mehr mit Prognosen gearbeitet wurde. Mittlerweile liegen uns die Ergebnisse der Konjunkturstatistiken für die Monate März, April und in den meisten Fällen auch schon Mai vor, weil wir immer so mit einem Nachlauf von 4 Wochen etwa das Vormonatsergebnis publizieren können. Und das gilt für Bayern, das gilt auch für ganz Deutschland. Es gilt sogar auch für Europa. Also da gibt es auch eine Absprache unter den statistischen Ämtern der Länder, des Bundes und von Eurostat, dass wir gesagt haben, ganz am Anfang der Krise, wir müssen priorisieren alle Statistiken, die die wirtschaftliche Entwicklung jetzt abbilden. Also alle, die beitragen zur Messung des Bruttoinlandsprodukts. Und bei diesen Statistiken ist überall abgesichert die Handlungsfähigkeit der Ämter, auch wenn sie selber betroffen sind von Krankheitsfällen. Und da sieht man tatsächlich mit diesen amtlichen Daten, die jetzt rauskommen, natürlich diese gravierenden Auswirkungen der Corona-Krise. Man sieht aber auch, dass man tatsächlich nicht pauschal urteilen kann, sondern genau hinschauen muss. Also man muss sich tatsächlich die Branchen anschauen und sieht, wir haben zum Beispiel, was mich wirklich fasziniert hat, in der Bauwirtschaft im Grunde überhaupt keinen Einbruch, sondern einen fortlaufenden Boom. Also das ist tatsächlich ganz faszinierend, wie der Bau durchgelaufen ist, selbst in der Hochphase des Lockdowns. Und die Ergebnisse März, April sind da einfach wirklich hoch wie in normalen Zeiten. Dagegen haben wir im verarbeitenden Gewerbe eine ganz gemischte Lage, die aber insgesamt einen Einbruch der Produktion bringt, der schon schärfer ist als in der Finanzkrise oder nach der Finanzkrise, 2009 damals. Wobei sich da mischen Entwicklungen, die durch Corona verursacht sind und Entwicklungen, die schon vorher begonnen hatten, das zum Beispiel Kfz, also Autoindustrie, da hatten wir vorher schon Rückgänge und zwar deutliche, die jetzt durch Corona natürlich fast ins Bodenlose fallen und wirklich sehr scharfe Einbrüche bringen, während wir umgekehrt, auch nicht überraschend in der Pharmazie, also Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse, eher ein leichtes Ansteigen haben. Und so ist es tatsächlich ganz wichtig hinzuschauen. Natürlich haben wir auch die Konjunkturstatistiken in den am schärfsten betroffenen Bereichen Gastgewerbe, Tourismus, wo wir tatsächlich hier wirklich komplette Einbrüche verzeichnen. Was für mich jetzt als Leiter des Statistischen Amtes in Bayern schon überraschend, aber auch sehr erfreulich ist, ist, dass wir in all diesen Bereichen bei den Konjunkturstatistiken keine Verweigerungen der Auskünfte haben, keinen Ausfall, sondern die Unternehmer, die Selbstständigen, die Gewerbetreibenden liefern ihre Auskünfte mit großer Zuverlässigkeit und ermöglichen es uns dadurch überhaupt so qualitativ auch vernünftige Konjunkturstatistiken zu erstellen. Also da muss ich mir auch wirklich bedanken und auch sagen, es zeigt auch, dass die Leute in der Wirtschaft genau wissen, dass jetzt differenzierte und qualitätvolle Konjunkturzahlen das A und O sind, um reagieren zu können.
Jetzt gibt es noch ein Thema, das mit Statistik und mit Bayern zu tun hat und das klingt auf den ersten Blick ein kleines bisschen makaber, aber man sollte vielleicht trotzdem darüber reden, weil es ja doch noch nach wie vor erstaunlicherweise eine ganze Menge von Corona-Leugnern gibt, die sagen, das gibt's alles nicht und ist alles nicht so schlimm etc. Können Sie absehen, ob es eine statistisch belegbare Auswirkung auf die Sterblichkeit in Bayern in den letzten Monaten gegeben hat?
Ja, also sagen wir so, wir untersuchen die Sterbefallzahlen. Da muss man unterscheiden, im Rahmen der vom Gesetz vorgesehenen Bevölkerungsfortschreibung erheben wir auch die Sterbefälle bei den Standesämtern und veröffentlichen die üblicherweise mit so einem Nachlauf von mehreren Monaten, sodass wir momentan als Ergebnisse dieser amtlichen Statistik, Bevölkerungsfortschreibung, die Corona-Monate noch nicht vorliegen haben. Das liegt daran, dass diese Ergebnisse nicht nur für Bayern erhoben werden, sondern in allen Ländern erhoben werden und dann für alle Tatbestände, jetzt auch die Wanderungen zum Beispiel, über die Bundesgrenzen oder über Landesgrenzen hinaus, noch ausgetauscht werden zwischen den Landesämtern und dann noch mehr qualitätsgesichert werden. Der Prozess dauert einfach eine Zeit. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir auf Bitten der Innenministerien uns schon genau angeschaut haben, die sogenannten Rohdaten zu diesen Sterbefällen, also die Lieferungen, die wir bekommen, unmittelbar nach Eintragung von den Standesämtern, die haben einen gewissen zeitlichen Versatz, sind auch nie vollständig. Und diese Rohdaten sind sowohl für ganz Deutschland als auch für die Länder analysiert worden. Und da ist tatsächlich vom Statistischen Bundesamt auch veröffentlicht worden, eine gewisse Übersterblichkeit. Wir gehen davon aus, wenn jetzt diese Rohdaten konsolidiert werden und wir in einigen Wochen dann tatsächlich auch die Corona-Monate offiziell veröffentlichen, wird man Sterbefallüberschüsse sehen, vor allem auf regionaler Ebene in den sogenannten Hotspots. Und die sind eindeutig dann Corona zuzuordnen.
Herr Gössel, dann lassen Sie uns doch zum Schluss dieser neuen Folge von Faktisch ein bisschen in die Zukunft schauen, nämlich genauer gesagt in das Jahr 2021. Dort würde ja das Großprojekt Zensus 2021 anstehen. Können Sie abschätzen, ob die aktuelle Situation, das Corona-Thema, das Projekt in irgendeiner Weise behindern wird? Können Sie das wie geplant durchführen? Wie ist da der Stand?
Ja, der Stand ist so, dass die Politik, die Regierungschefs der Länder, die Chefs der Staatskanzleien, Chefinnen der Staatskanzleien aus unserer Sicht Gott sei Dank reagiert haben auf unsere Sorgen. Wir hatten gesagt, im Grunde im zweiten Quartal müssen wir in den Ländern und vor allem die Kommunen beginnen, die gesamte Organisation für den Zensus im Mai 2021 aufzubauen. Und das heißt, die Kommunen, die Landkreise und die kreisfreien Städte hätten Erhebungsstellen einrichten müssen mit Personal, mit Liegenschaften, IT. Und das in einer Zeit, wo sie gleichzeitig unter Hochdruck die ganzen Katastrophenschutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise fahren. Deswegen hatten wir gesagt, es ist doch vernünftiger zu sagen, wir schieben genau diese Vorbereitung um ein Jahr raus. Und das wurde von den Regierungschefs der Länder dann und den Chefs der Staatskanzlei, Chefin der Staatskanzlei, Ende März so vereinbart. Und das ist tatsächlich wichtig, denn es gibt uns, aber vor allem den kommunalen Erhebungsstellen, die Möglichkeit, das Ganze um ein Jahr versetzt dann vernünftig aufzubauen und vernünftig vorzubereiten. Und das ist wichtig, denn der Zensus oder die Volkszählung ist immer das Flaggschiff der amtlichen Statistik. Das ist der umfassendste Datenbestand, auch in allen einzelnen Merkmalen der umfassendste Datenbestand, der über die Bevölkerung und die Situation des Wohnens und Lebens in Deutschland, in Bayern, erstellt wird. Und dieser Datenbestand muss gute Qualität haben. Das ist wichtig, weil unter anderem die Einwohnerzahlen mit Wirkung für Finanzausgleich ausgeworfen werden, mit Wirkung für Wahlkreiseinteilungen, Stimmkreiseinteilungen, aber auch, weil viele andere Statistiken in ihren Stichprobenerhebungen, in ihren Auswahlgesamtheiten genau auf diesen Zensus aufsetzen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist wichtig und das ist tatsächlich gut und hilfreich, diesen Zensus um ein Jahr zu verschieben. Mittlerweile liegt da auch die entsprechende Positionierung des Bundesinnenministers vor, dass genau das angestrebt werden soll und das Gesetz geändert werden soll. Die Kommunen sind auch informiert, sodass die auch wissen, wie sind ihre Planungszeiträume und dass wir keine Überschneidung der Vorbereitung Zensus mit der aktuellen Bekämpfung Corona kriegen.
Sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von Faktisch, der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Statistik, Thomas Gössel. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Herr Jakob Beck, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Musik